Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Dietz und der nette junge Mann digital mir gegenüber im Geiste ist Jochen Schliemann. Hallo Jochen.
Hey Michi, alles klar?
Ja, es ist sehr klar heute. Also heute ist es wirklich sehr klar. Ich freue mich wie verrückt, denn wir haben sowas Tolles für euch. Ihr wisst ja, wir haben jetzt selten Gäste, aber wenn wir Gäste haben, dann suchen wir uns Leute, die wirklich, wirklich groß was zu erzählen haben. Und den Mann, den wir heute für euch haben, der hat wirklich Großes zu erzählen, viele Abenteuer. Aber ich will gar nicht zu tief ins Detail gehen, weil ich habe ja Jochen Schliemann in diesem Podcast. Und Jochen Schliemann ist der Mann, der die besten Showtreppen der Welt bauen kann. Irgendwann in 200-300 Jahren, wenn irgendwelche Außerirdische diese Tonaufnahmen finden und dann Jochens Showtreppen hören, werden darüber wahrscheinlich Bücher geschrieben, wenn es da noch Bücher gibt oder ich weiß nicht, ob Aliens Bücher schreiben. Es werden Dokumentationen auf irgendwelchen Holodecks ablaufen, nur für die Showtreppen von Jochen Schliemann.
Meister, das war jetzt eine größere Showtreppe, als ich sie jemals bauen kann. Aber gut.
Take the pressure. Ich wollte dich ein bisschen unter Druck setzen, weil da bist du am besten.
Wie kann man jemanden so positiv unterdrücken wie du mich? Aber wie dem auch sei, es ist tatsächlich, ich bin auch tatsächlich so ein bisschen aufgepeitscht vor Freude, denn das hier ist jetzt echt so eine Folge, aus der alle wir Reisenden wirklich viel lernen können. Denn wir reden jetzt mit einem Menschen gleich, das habt ihr im Titel schon gesehen, Materia, und der ist wirklich Reisender. Und rein zufällig ist er halt einer der größten Namen der deutschen Musikwelt. Und es sei gestattet von mir oder uns zu sagen, es ist jetzt keiner der allglatten sozusagen Chartstürmer, die es nur darauf auslegen, sondern er ist ein Typ mit Charakter, mit Kanten und wirklich guten Sound, wie ich finde, seit wirklich verdammt langer Zeit schon, richtig lange. Und ja. Trotzdem massiv erfolgreich, obwohl er macht, was er will. Und wir wussten, dass Materia Reisender ist. Er hat ja schon viel mit Paul Ripke gemacht, dem Fotografen, und hat auch schon ein paar Songs.
Super Videos halt, ja. Ne? Also es gibt ganz viele Videos von Marten, die halt wirklich flashig sind und wirklich abgefahren sind und wo man sich Sound und Video, wenn man sie zusammen anschaut, sich so richtig so halt so wegbeamen kann.
Ja, und da tauchte auch immer wieder und manchmal auch sehr konkret tatsächlich das Thema Reise auf, beziehungsweise wir haben Bilder aus der Welt gesehen, also von Orten, an denen wir auch waren, die einfach weit weg sind, für die man sich bemühen muss, um dorthin zu kommen. Und jetzt kam ihr seine neue Single kürzlich raus, die heißt Niemand bringt Marten um. Wir sind gerade im April 2021 und das ist auch schon wieder ein Hit. Und es ist ein Song, der tatsächlich auch mit Reisen direkt und indirekt zu tun hat. Denn Materia war lange weg, hat eine Auszeit genommen. Irgendwann kommt eine ganze Platte, auf die nicht nur Hip-Hop Deutschland wartet, sondern noch viel mehr Menschen. Und jetzt spricht er mit uns über all das, über die Geschichte dieser Platte, die tatsächlich auf Reisen begonnen hat, in einer völlig anderen Form, in einem völlig anderen Ort, als er geplant hatte. Also wirklich so all das, was uns auch als Reisende so bewegt, uns Reisen-Reisen-Menschen. Dieses Unvorhergesehene, dass man einfach in Situationen kommt, die man vorher nicht ahnte, die nachher dann doch wieder besser sind und die man sich vorher nicht ausmalen konnte und so weiter. Und jetzt spricht halt dieser Mensch mit uns, der Musiker, der Rapstar, der aber auch Reisender ist und leidenschaftlicher Angler, das werden wir gleich noch rausfinden, fantastisch, total spannend. Und beides halt, dieses Reisen und Angeln, eben nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Und er war an Orten und Situationen, von denen wir Reisenden also nicht nur träumen, sondern manchmal vielleicht sogar gar nicht, also eben nicht von Träumen, weil sie wirklich gefährlich auch sind und spannend. Und Michael, wenn du dich nicht stört, sage ich jetzt einfach mal ganz einfach guten Tag zu dem Herrn.
Mich stört es gar nicht. Ich wollte nur sagen, wir haben mit ihm gezoomt. Ne? Wir hätten ihn natürlich gern persönlich getroffen und hätten ihn auch mal in den Arm genommen. Ne? Das geht ja gerade.
Oder er uns.
Das nächste Mal treffen wir ihn hoffentlich live. Jetzt kannst du von mir aus einfach guten Tag sagen.
Ja, also. Hallo Marten, hallo Materia.
Hallo, freut mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
War doch eine nette Rampe, oder? Die ich da so gezimmert habe.
Das war sehr lieb. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich bin emotional überwältigt über die ganzen schönen Wörter. Schön den Tag so zu beginnen.
Das war's dann auch.
Das war eine sehr schöne Showtreppe, Alter. Mein lieber Scholli.
Ja, also da habe ich mir schon...
Aber jedes Wort natürlich, jedes Wort war einfach auch.
Ja, ja, sicher. Ja, sicher. Nee, aber wir machen eigentlich... um es ganz ehrlich zu sagen, zeitlose Podcasts. Und wir haben ganz wenig vom Tagesgeschehen so drin. Also wir machen so Sachen, die man auch in 3 Jahren noch hören kann. Und irgendwie können wir das Aktuelle gerade nicht ganz auslassen. Denn dass du Reisender bist, das merkt man allein schon daran, was du das letzte Jahr so getrieben hast. Du wolltest nämlich ein Jahr raus sein aus dem Musikbusiness. Also du bist, wie gesagt, Musiker, das werden die meisten Menschen da draußen wissen. Du wolltest raus aus deiner Karriere, tippe ich mal, zumindest aus Deutschland auch. Und du warst schon in Peru, Bali, Thailand und Venezuela dann. Und dann kam Corona. Und trotzdem warst du danach noch lange nicht in Deutschland. Und wie kam das? Also warum warst du so lange unterwegs und was zum Henker hast du dann gemacht, als Corona losging? Weil du bist dann ja nicht straight nach Hause gekommen.
Nee, also erstmal war das ja, genau. Ich glaube, das ist ziemlich normal. Also das ist erstmal ein normaler Schritt. Der normale Schritt ist Inspiration suchen, raus sein. Ich glaube, das ist für Musiker oder für Leute, die ein Buch schreiben, ganz einfach. Also das ist so Kopf freikriegen, anderes Umfeld schaffen, andere Welt sehen, andere Eindrücke kriegen. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier oben ein Buch schreiben würde, dann würde ich ja wahrscheinlich auch irgendwo nach Griechenland auf irgendeine Finca, an irgendeinen Olivenhain oder sowas, da würde ich dann, glaube ich, sowas schreiben. Und Musik funktioniert ja ähnlich. Also eigentlich nach demselben Prinzip. Eindrücke und das ist jetzt bei mir zum Beispiel auch gar nicht so, dass ich dann jetzt irgendwie reise und dann irgendwie anfange, in diesem Land direkt zu schreiben oder so. Das ist ja meistens einfach ein Eindruck, den man dann danach hat und dann irgendwann später so aufschreibt. Und ich wollte einfach nur mit Freunden nach Bali und nach Thailand gefahren, um so Muay Thai-Camps zu machen, so zu kämpfen. Die sind da alle schon seit Jahren. Und also sportlich eher so, Training morgens, mittags, abends und zwischendurch gut ernähren und gutes, leckeres Essen. Und dann habe ich mir den Traum erfüllt, nach Peru zu fahren. Das war eine Angelreise zum größten Teil auch. Also weil du kannst dann da zwischen den Inka-Städten auf 4000 Metern Höhe im Machu Picchu-Gegend irgendwie Regenbogenforellen angeln mit einem Freund von mir, der da lebt, unfassbar toll lebt, mit 10 Hunden in einem Haus. Und das sind alles auch so Biker, die so mit BMX fahren, Mountainbikes, die Berge runterbrettern und so. Aber sind auch alle Angler. Und dann war ich in Panama, da war ich auch angeln, und zwar im Panama-Kanal. Das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn, dass du halt angelst und dann irgendwie diese riesen Frachter, wie die Ever Given zum Beispiel.
Also kann ich mir vorstellen, du bist auf so einem kleinen Boot, hast deine Angel raus und dann kommt halt so ein 8 Stockwerk hoches, so ein fetter Frachter oder Dampfer an dir vorbei und du stehst mit deiner Angel nebendran.
Ja, also ich war schon mit 2 Freunden von mir da, mit 3 Freunden, und das ist schon, also wir angeln ja schon doll. Also das ist schon das ist ja praktisch so ein Kanal, der eigentlich zu ist, aber ist voller Bullenhaie, ist voller riesengroßer Krokodile, Tarpone. Also das da in diesem, es gibt ja diesen, wie heißt dieser Lake, irgendwas mit G. Das ist so der ein künstlicher See, der in der Mitte im Panama-Kanal ist sozusagen, der künstlich ist. Und da ist alles, was krass ist, drin, was einmal in den Panama-Kanal reingekommen ist. Also wie gesagt, auch diesen Krokodile und diesen Haie und so. Und wir stehen da nicht so mit der Angel, sondern wir sind der Raubfischangler. Das ist schon sehr aktives Angeln, Werfen und schon sehr doll und krass. Und aber genau so ist das. Also dann kommen da diese riesen Dampfer da durch, diese riesen Containerschiffe. Und ist natürlich auch eine krasse Errungenschaft der Menschheit, der Panama-Kanal. Ich weiß auch, weil mein Vater Seefahrer war. Das war für den damals richtig, richtig krass, dass dieser Kanal da war, weil das hat den einfach 3,5 Monate Zeit gespart. Also da durchzufahren. Oder viel, also wirklich, also Ewigkeiten waren die auf See, wo die unten, mussten ja meistens unten um Chile, um Argentinien rumfahren. Und dieser Kanal war natürlich das Wichtigste für den ganzen Welthandel, für die ganze Schifffahrt.
Wir sehen es ja jetzt, ne? Suezkanal zu, riesen Aufregung über Tage. Wenn der Panama-Kanal zu wäre und alle müssten über Kap Horn unten rumfahren, ey, was da los ist, ne?
Ja, das, aber die Geschichte mit dem Suezkanal ist einfach so wahnsinnig und so auch lustig mit dem Kapitän, der den Penis reingemalt hat in das Wasser. Also, als ich das gelesen habe, dann dachte ich schon, in einer gerechten Welt würde er ein Denkmal bekommen. Oder würde mit Gold überschüttet werden.
So ein Penisdenkmal am Suezkanal bei der Einfahrt.
Das hat er sich dann ja für eine Woche selbst gesetzt, ne? Also das Penis, also eine Woche war, ich meine, ich finde das Geilste daran ist, dass man erst einen Penis malt und dann erstmal schön in die Leitplanke fährt und die gesamte Welt erstmal auf. Das ist Rock'n'Roll, so weißt du.
Also die schönste Geschichte, also man kann diese Geschichte wahrscheinlich nicht mehr toppen in diesem Jahr. Es gibt doch noch Menschen, die Emotionen siegen lassen in wahnsinniger Art und Weise. Ja, und genau, weiter in der Geschichte, dann war ich genau wieder angeln in Los Roques, das ist Venezuela. Das ist eine vorgelagerte Insel von, also man fliegt dann nochmal mit einem kleinen Flugzeug von Caracas nochmal so eine halbe Stunde. Ein tierisches Angelparadies, aber auch ein ganz großes Paradies für so Kitesurfer und so Taucher. Und das ist eigentlich auch, viele Amis sind da auch und so. Das ist schon eigentlich sehr, also Venezuela, wie gesagt, das muss man natürlich wissen, ist ein krasses Land. Unfassbar beschissene politische Situation, unfassbar nette, tolle Menschen. Aber in jedem Gespräch, was man hatte, jeder kannte irgendeinen, der irgendwo abgeknallt wurde, der überfallen wurde im Haus. Also es ist wirklich wahnsinnig. Es gibt ein Hotel, wo dann auch so die Steward und die Piloten und so und die Stewardessen schlafen. Da waren wir auch. Da ist auch ein Pool und alles geil. Aber Wasser gibt's da zum Beispiel nicht. Das ist also nur in Flaschen. Die Krankenhäuser haben keine Wasserversorgung in Venezuela. Es liegen die Leichen auch links und rechts an der Straße ohne Corona. Und das ist schon sehr heftig dort. Und da irgendwie klar zu kommen. Die haben ja auch dieses große Problem, kein Strom, keine Stromversorgung nachts, was ganz oft, das ist eine riesige Stadt ja auch, ich glaube 12, 13 Millionen Einwohner Caracas. Aber Leute, mega geil. Aber dann waren wir in Los Roques auch wieder angeln. Und dann ging der Wahnsinn los, der Lockdown los. Und dann wurde diese Insel, weil dann ist irgendein Franzose, glaube ich, nee, ein Italiener auf Los Roques gewesen, der hatte dann Corona. Da war der kleine Mini-Flughafen da so abgeriegelt und alle mussten dann die Insel verlassen und mussten Venezuela verlassen. Das ging so von einem Tag auf den anderen, also mittendrin. Und ja, und dann mussten wir nach Caracas fliegen und dann hatte ich aber noch eine Freundin da aus Kolumbien und einen Freund aus Kolumbien. Und die waren wegen mir auch da und dann sind meine ganzen Freunde mit der letzten Air France-Maschine nach Paris geflogen, nach Europa. Und ich habe gesagt, kann ich leider nicht machen. Ich muss da sein für die anderen. So. Dann bin ich da geblieben, weil ich dachte, ich kann am nächsten Tag noch fliegen, weil da auch noch ein Flug war. Und wie es natürlich dann so kommen musste, wurde alles gecancelt und alles wurde gestrichen. Und es gab keinen einzigen Flug mehr. Und die einzige Rettung, die es dann noch gab, sozusagen aus, also Lockdown in Caracas, ich sag mal so, es gibt nicht so viele Orte auf der Welt, wo man dann im Lockdown nicht sein möchte. Ich habe mal drüber nachgedacht, das ist wahrscheinlich Mogadischu, ist wahrscheinlich Bagdad, ist wahrscheinlich, ja, das ist schon das absolute High-End-Level an Wahnsinnigkeit.
Aber wenn man das realisiert, und das hast du ja dann in dem Moment, ne, mit der Hoffnung, ich komme da morgen ja eh noch raus und ist kein Ding, und dann kommt ja diese, auf einmal diese Welle dieser Pandemie, die uns ja alle irgendwie in dem Sinn überrascht hat in ihrer Radikalität, und dann sitzt man da und merkt, oh Scheiße, es geht gar nicht so, wie ich jetzt möchte oder wie es in der normalen Welt das locker geht. Wie war der Moment dann?
Ja, die Menschen haben halt schon mehr drauf oder so, aber das Gehirn kann schon Sachen irgendwie einordnen. Das kommt immer darauf an, wie du mit Dingen umgehst. Also du musst halt Szenarien ausspielen. Okay, Szenario 1, ich komme noch irgendwie weg, es gibt irgendein Auto über irgendeine Grenze, alle haben davon abgeraten. Dann, okay, ich habe da Leute kennengelernt, vielleicht nach Los Roques zurück, da bei meinen Freunden, die ich da kenne, rumhängen. Würde auch, wäre wahrscheinlich so mein Ziel gewesen, aber sie hätten mich wahrscheinlich nicht hingelassen. Und dann gab es ja noch die Möglichkeit, irgendwie mit einem kleinen Flieger irgendwo hinzukommen, auch von einem privaten Flugplatz. Und das habe ich natürlich dann angepowert. Mhm. Und dann habe ich noch ein kleines Flugzeug gefunden nach Trinidad Tobago, also doof gesagt ein Privatjet, also so eine Cessna. Und Trinidad Tobago ist 45 Minuten Flug von Caracas. Es ist praktisch fast an Venezuela dran. Und dann, das war natürlich das Schlimmste, weil nämlich für sehr viel Geld sind wir dann nach Trinidad Tobago geflogen, kamen nachts an. Und das war aber die Zeit, wo Deutschland so auf dieser Corona-Liste so krass oben stand. Auf Platz 2 nach Italien, glaube ich. Und die Regel war ja, dass man 14 Tage in einem nicht in Deutschland oder Italien oder so sein musste, in den Hochrisikogebieten. Dann kam ich da an, da wurde ich wie in so einen Verhörsaal, wirklich, also wie ein Schwerverbrecher, so in so einen Raum gesetzt, wurde auch angeschrien und so. Ich so, was ist denn hier los? Und ich war aber nur 12 Tage lang in Venezuela. Davor war ich 5 Tage in Deutschland, deswegen hat das nicht gegolten. Und deswegen haben sie mich wieder, was völkerrechtlich eigentlich nicht geht tatsächlich. Ich habe dann noch den Botschafter angerufen, der auch für ein paar Karibikstaaten zuständig ist, der auch in Trinidad Tobago gesessen hat. Also ja, können Sie nicht machen. Ich so, hier sprechen Sie mit dem Botschafter. Mir scheißegal, welcher Botschafter. Du fliegst jetzt wieder weg. Hier, ihr müsst wieder raus. Und das Letzte, was er mir noch gesagt hat am Telefon, ist, so, versuch irgendwie nach Barbados zu kommen. Das ist die einzige Chance, die es noch gibt. Also es gibt kein anderes Land im Umkreis, wo du hinkommen kannst, wo du rauskommen kannst. Das ist die einzige Möglichkeit, wo du vielleicht noch hinkommen kannst. Dann ist der Flieger zurück nach Caracas geflogen, nachts um 12 gelandet, was schon der absolute Oberterror war. So, einfach fuck, was machen wir jetzt? Die Hotels haben schon alle geschlossen. Flughafen, der Flughafen hat sich verwandelt in einen halbwegs okayen, schon ziemlich gefährlichen Flughafen, bis hin zu einem 28 Days Later Flughafen. Also das kann man nicht anders sagen.
Scheiße.
Es ist so schon der Gefühl, einer der schlimmsten Flughäfen. Es ist auch so, ich kenne das ja auch von Freunden, die auch viel in Caracas waren und so vorher schon. Es ist halt einfach so das Land, wo du eigentlich vom Flughafen verfolgt wirst, auch von der Polizei. Dann wirst du angehalten, dann musst du einen Hunni zahlen, sonst hast du 3 Kilo Koks im Kofferraum. Das ist einfach so. Das ist ganz heftiger Skill und die einzige Möglichkeit. Und ich glaube, der Mindest, durch die Inflation ist der Mindestverdienst $5 im Monat oder sowas, verdienen die Leute.
Ja, das ist so Teil deren Überleben, ne? Einfach
ist deren Überleben.
Das Geld dann zu nehmen.
Ja. Ist das Game. Du musst dich halt einfach so krass abschützen mit Vorkenntnissen oder mit Leuten, die irgendwie Einfluss haben, die andere Leute schmieren, bezahlen, aber auch die Polizei ist halt einfach der absolute Wahnsinn da so. Und ja, und dann gab es dann noch, da habe ich den Piloten, ich habe ihn schon im Flug wieder von Trinidad gefragt, ob er jetzt nach Barbados fliegen kann, das unser Leben retten kann. Also würde ich machen, kann ich aber nicht machen, weil kann sein, dass sie dann verhaftet werden auf dem Flughafen wegen Luftraumgesetze. Wieder zurück nach Caracas und dann gesagt, aber pass auf, ich fliege euch morgen früh. Dann wieder für unfassbar tierisch viel Geld, fliege euch morgen früh nach Barbados, was ungefähr so 1,5 Stunden weg ist von Caracas. Also nochmal teurer, es hat dann so 12.000-13.000 Dollar oder so
gekostet. Alter.
Und dann,
gut, dass du ein paar Platte verkaufst, ne?
Das Geld muss weg, ne?
Ich finde es immer gut, darüber auch zu reden, wie dann so die Realität wirklich ist. Und nicht so der. Nein, es war ja keine krasse, es war einfach eine Cessna. Aber es war das letzte Flugzeug, das letzte Rücke, Flugzeug, ja, was aus diesem Land, und das war dem Piloten einfach bewusst. Normal hätte das wahrscheinlich 1.000 gekostet. Das kannst du durch 3 gut leisten. Ne? Aber es ging da ja in diesem Moment wirklich nicht ums Geld, sondern ums nackte Überleben, so doof gesagt. Und dann nächsten Morgen um 7 sind wir dann nach Barbados geflogen. Wieder mit der unfassbaren Angst im Arsch, dass es wieder genauso passiert. Genauso. Aber das war schon dann so, das Flugzeug rollt runter. Dann das Krasse war, dann standen da so 4 riesige Lufthansa-Maschinen. Also wirklich so krass. Okay, Deutschland, wow. Das ist so die Boeings.
Nimm ich mit.
Weil Barbados ist so auch so das Nummer 1 neben, glaube ich, Dominikanische Republik für diese ganzen Cruise-Ship-Leute. Und da kommen dann diese ganzen AIDA und so, die Leute, das ist so das Hauptland neben Dominikanischen Republiken. Deswegen waren da diese Rettungsflieger, aber nur Deutsche, so Rettungsflieger.
Das war Teil der Luftbrücke wahrscheinlich, ne?
Das war auf jeden Fall der Barbados war so der Hauptluftbrückenplatz, genau, wo diese riesigen Maschinen standen. Dafür hatte ich dann noch ein Ticket, habe ich mir vorher schon geholt, weil ich gesehen habe, dass die von Barbados waren. Aber das Wichtigste war ja rauskommen, aber es war schon mal erstmal kein Mundschutz, so von der Dame, die uns abgeholt hat. Im Auto lief schon Rihanna. Dann sind wir in die Flughafenhalle rein. Rihanna, riesengroße Poster von Rihanna. Dann, okay, alles klar, ich muss irgendwie mit Rihanna kommen, weil dann gucken sie nicht so genau. Und dann einfach da, wo du deinen Stempel kriegst, einfach so, hey, was haben sie schon mal Rihanna gesehen? Oder, und dann so, ey, ja, sie ist unsere Queen, bla 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 bla. Stempel rausgeschafft. Das war auf jeden Fall so Magic Moment. Und wir haben so abgefeiert, direkt irgendwie Wein geholt, Wodka geholt, uns hart besoffen. Einfach das Leben, die Freiheit gefeiert. Auf dem Rihanna Boulevard zum Hotel gefahren. Es gab noch keinen Corona-Fall auf der ganzen Insel.
Okay.
Und deswegen ging das noch klar. Ja. So bin ich dann nach Barbados gekommen.
Jetzt bist du da? Und jetzt denkt man erstmal an so Paradies, ne? Also das ist ja schon wahrscheinlich erstmal ein schöner Ort. Jetzt bist du da aber länger und du hast ja auch, also zumindest Menschen, die dir wichtig sind in Deutschland, sag ich mal, das hat sich dann ja auch erstmal erlegt. Du bist da ja sozusagen festgetackert an diesen Ort, ne?
Na, ich warte ja eigentlich das Ticket für diesen Rettungsflug und dann dachte ich so, ey, warte mal, der geht morgen. Ich nehme einen in einer Woche. Habe ich dann umgebucht in einer Woche, bleiben wir noch eine Woche hier. Weil es war dann auch einfach zu geil.
Also, du gehst im Rihanna-Paradies.
Ja, da gehst du ja nicht so. Und es war halt, wie gesagt, es gab noch kein Corona. Das konnte man noch nicht so einschätzen. Ja. Man wusste dann noch nichts von Flüge fallen aus oder so. Der ganze Weltwahnsinn bricht zusammen und so. Das war ja nicht existent im Kopf, diese Möglichkeit. Es war so, okay, es kann passieren, aber es standen überall Flüge, okay. Und dann mal gucken. Aber dann kam auch erst der erste Corona-Fall. Und dann kam auch dann die Lockdown, der Lockdown irgendwie, dass dann halt alles alle Flüge gestrichen wurden. Und das war ja erst der Moment ungefähr eine Woche später, wo ich dann realisiert habe, okay, das, hier bleibe ich jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar Monate. So. Aber ey, wie das halt auch funktioniert, ne? Du kannst halt so, es ist eigentlich ein Paradies. Es ist ziemlich für einen selber ziemlich gut, für das, was du sagst, gerade auch mein Sohn, meine Familie. Das ist scheiße, das nervt halt total ab, und weil du auch so gefangen bist und das nicht machen kannst, aber im Endeffekt bist du an einem ziemlich schönen Ort gefangen. Also gefangen ist auch das absolut falsche Wort, weil ich habe da so viele tolle Leute kennengelernt. Hab mir den letzten Laptop der Insel gekauft, den ich noch in einem so einem Technikladen gefunden habe, und habe dann halt angefangen, einfach auch zu schreiben. So. Und da gab es zum Beispiel auch so ein bisschen hart, wo dann der Lockdown kam, war das auch so, dass die Supermärkte geschlossen haben. Das war dann so, ich kenne das noch aus der ehemaligen DDR, wie man da so anstand, wenn es mal Bananen gab, das ist ja wirklich kein Scheiß oder so, es war halt so. Da dachte ich so, okay, jetzt bin ich mal ein richtig geiler Deutscher und gehe so morgens um 6 schon hin zum Supermarkt, um 8 macht er auf. War schon eine komplette Schlange durch den ganzen Ort, und irgendwann um 18 Uhr konnte man so das letzte Zeug noch kaufen. Und die haben sie einfach die Supermärkte auch dicht gemacht, wenn man sich das in Deutschland vorstellen würde, was hier los wäre. Und einen Tag davor, und sie haben auch keinen Alkohol mehr verkauft, das heißt, da, also aus dieser Reihe wurden viele Leute verhaftet. Also es gab viele Schlägereien, sag ich mal so. Wenn so, fuck, ich hab die Familie zu Hause, kann ich mal was zu saufen kaufen? Fuck, wahrscheinlich für einen Monat. Also so ist es, so war die Realität. Und ja, ich hatte zum Glück ganz gute Nachbarn und Freunde, die alle noch was gebunkert hatten. Und dann war man da im Lockdown.
Die hatten einen großen Keller, ja. Wie lange warst du denn dann auf Barbados?
Knapp 4 Monate.
Du hast dann ja auch Musik angemacht, beziehungsweise du hast angefangen, Texte zu schreiben. Und nun sind wir ja kein Musikpodcast, aber mir fiel dann so bei dem Text zum Beispiel von dieser Single auf, von der aktuellen, Niemand hier bringt Martin um. Da singst du dann von Caracas, von Barrios, von Gaza, wo du rumhängst. Du erfährst nur Liebe, also halt positive Sachen über diese Orte. Dann kommt später nochmal was. Hängematte, Palmen und Capri-Sonne, bin im Paradies. Dieses Lied wird auch im Schlaf gesungen. Und dann, wenn meine Nieren versagen, mein Herz aufhört zu schlagen, bin bei dir für immer. Niemand hier bringt Martin um. Also das klingt jetzt relativ selbstreflektiv. Also das klingt jetzt wie ein Mensch, der sich selbst reflektiert. Ist das zum Beispiel eine Sache, dass die Reisen mit dir macht, dass du halt, das war jetzt eine Extremsituation, 4 Monate im Paradies eingesperrt sozusagen, aber du denkst offensichtlich ziemlich viel nach über dich selbst, wenn du unterwegs bist.
Ja, aber jetzt zum Beispiel in so einer Situation denkst du jetzt, was wäre gewesen, 8 Monate in Caracas zu sein. Ne? Also jetzt mal, das ist so auch das, das ist ja, also das war das absolute Glück, das war der Segen. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viel Glück empfunden, neben, keine Ahnung, vielleicht Geburt meines Sohnes oder irgendwie Ostseesternkonzert, aber dieses Glück, dass man da diesen Stempel gekriegt hat und nicht in Caracas, und das ist halt nicht, wie gesagt, gegen die Leute aus Caracas, das ist einfach, ich habe mich halt gesehen wie in so einer Mad Max-Situation mit Schminke im Gesicht und Fell rüber und irgendwie bei den Riots auf der Straße irgendwo vorne zu stehen mit einem Schutzhelm und irgendwie versuchen zu überleben, also das, weil es einfach kein Wasser gibt, und so, weil es auch kein, es gibt halt nichts, so, und das ist, da kostet, wie gesagt, auch irgendwie ein Burger 3 Millionen Dings wegen der Inflation, und du kriegst kein Geld, wenn du keine Dollars in Bar hast, die Banken sind, gibt's alle im Arsch, also da hast du erst eine ganz große, dolle Lebenssituation, aber deiner Frage, klar, Selbstreflexion entsteht so, dass man sich über Sachen Gedanken macht, und das ist zum Beispiel auch mit das erste, ich glaube, das war sogar das allererste Lied, was ich da geschrieben habe, auf Barbados. Niemand bringt Martin um. So, und das ist dann da schon immer alles drin. Und dann ist es immer so, Selbstreflektieren bedeutet ja auch nicht die guten Dinge, sondern dass man auch einfach einsieht, was man ist oder wie man ist und wo seine Stärken und seine Schwächen sind. Das ist ja das Wichtigste, finde ich, für eine Selbstreflexion. Wo bin ich ein richtiger Idiot? Und wo, was kann ich irgendwie halbwegs gut oder was macht mir Spaß? Aber wo sind auch die Fallen, wo ich weiß, ich tapp immer wieder rein und verkackst so. Das, und das zu erkennen, ist, glaube ich, das Wichtige für eine Selbstreflexion. Und nicht auch immer zu lernen, etwas besser zu machen, sondern sich selber zu kennen und zu wissen, wo seine Schwächen liegen. Und das ist auf jeden Fall, da habe ich einige. Und deswegen passieren oft auch so sehr verrückte Sachen.
Ja. Aber ich finde ja immer, wenn man unterwegs ist und den Zauber des Reisens, gerade wenn man mal so eine längere Strecke machen kann, also wenn man wirklich ein paar Wochen, ein paar Monate unterwegs ist, wo man ja diesen Abstand zu diesem Alltag bekommt und erstmal so im Kopf klar wird und das so ein bisschen von der Ferne auch sich selbst mal beobachten kann. Gibt es Momente, also mich haben meine Eltern so mit 13, 14 vor die Tür gejagt. Irgendwie Sprachreise, hau mal ab, lern mal ordentlich Englisch. Du kannst das nicht. Du musst jetzt 4 Wochen bei so einer anderen Familie leben. Was ich erst mal so ein bisschen befremdlich fand und dann halt ziemlich cool, weil ich gemerkt habe, wow, ich hatte zum ersten Mal dieses Freiheitsgefühl, aber auch dieses Gefühl, ich kann so ein bisschen von der Ferne auch auf mich selbst gucken. Hattest du so Momente, so erste Reisemomente, wo das so geklappt hat, wo du gemerkt hast, so, ich bin jetzt mal raus aus diesem, ich bin in einem anderen Kosmos, mir geht's besser, beziehungsweise ich kann so ein bisschen dieses Reflektieren anfangen?
Auf jeden Fall. Also das hat bei mir wahrscheinlich ja auch genetische Gründe. Wie gesagt, mein Vater als Seemann, das muss man ja auch so ein bisschen verstehen, in der ehemaligen DDR war das der einzige Job, wo du reisen konntest. Der einzige. Deswegen wollten die ganzen jungen Männer, wollten Seemänner sein. Mein Vater war in den 70ern in Chicago und Detroit. Die haben eine Hochzeitsreise mit meiner Mutter nach Athen gemacht und haben eine Gruppe Westtouristen auf der Akropolis verarscht. Also so, wo kommt ihr denn her? Ja, aus Rostock. Und so, ihr dürft doch gar nicht hier sein. Und dann so, doch, wir dürfen alles, aber wir sagen es euch nur nicht. Und so, also so eine Sache. Und das war der einzige Job, wo du das konntest. Das heißt, so die Reiselust liegt bei mir in der Familie, auch mein Opa schon und so. Das hat man so drin. Mein Bruder war auch ganz früh mit 16, ist er schon nach Hamburg, dann ist er mit 18 nach Amerika und war eigentlich auf der ganzen Welt unterwegs. Jetzt lebt er in Schweden. Also wir haben immer schon, meine Schwester war Au-pair-Mädchen in New York mit 18 schon. Also alle sind eigentlich immer, wollten immer irgendwo schnell weg. Aber auf jeden Fall, ich finde, das Interessante ist oft, mit dieser Reflexion oder mit diesem Ding ist oft, bei mir war das immer gar nicht so wow, der Eiffelturm oder wow. Bei mir hat das ganz viel später immer erst gemacht. Also ich habe immer noch diese Momente, wenn ich am, keine Ahnung, im Grand Canyon stehe, bin ich immer noch nicht der, viele Leute genießen den Moment, ich bin das nicht. Deswegen habe ich das Angeln und liebe das Angeln so doll, weil ich das wirklich im Moment genieße. Aber so Reisen war immer total geil und ich habe das andere geliebt, aber ich war auch immer gestresst. Ich hatte auch immer Sachen zu tun oder war immer kopfmäßig gestresster. Und bei mir hat das erst immer ein bisschen später eingesetzt, wie genial das gerade war oder so. Also manchmal eine Nacht später, manchmal auch einen Monat später oder so. Und das hat mir gezeigt, wie das mich verändert und wie wichtig mir das dieses Reisen ist und wie wichtig dieser Blick auf die Welt eben ist. Ich habe auch ganz, dann denkt man darüber nach, auf Sachen, die ich mit Paul Rübke gemacht habe, so Weltreisen, wo wir damals angefangen haben, Musik zu machen und er das alles bebildert hat. Da sind wir einfach auch in die verrücktesten Orte gefahren und wir hatten natürlich nur Stress. Also mit Riesenkamera durch irgendeinen Favela laufen mit einer Red, also an jeder Ecke nur Stress, kein Schlafen, also das ist in dem Moment sehr, sehr stressig, weil alles hinzukriegen, alles einzutakten einfach so. Und Paul ist ein total Wahnsinniger, der mich ja auch total da, wo ich so einen Bruder gefunden hatte, der so ein Reisewahnsinniger einfach war. Und natürlich auch ist und dieses Gehen so hatte, aber auch wieder so eine Familiengeschichte und so. Und es war niemals so der Malle-Urlaub, der einen befriedigt hat, sondern immer so, wir haben uns die Welt angeguckt und haben gesagt, okay, das ist krass. Und es war eigentlich schon als Kind so oder als Jugendlicher. Das Schöne war, meine Mutter hat uns, also mit dem Geld, was wir hatten, sind wir immer in Urlaub einmal im Jahr gefahren. Meine Mutter wollte uns immer dann auch nach Tunesien oder Bulgarien oder irgendwo hin, nach England, nach London. Also man hatte schon in Europa so viel gesehen, da war ich meiner Mutter sehr dankbar, mit den finanziellen Mitteln uns 3 Kids überall so hinzuschleppen und uns die Welt zu zeigen so ein bisschen und ein bisschen andere Kulturen zu zeigen. Und das war auch ein wichtiger Punkt. Aber bei mir kam diese Reflexion ganz oft erst später, wie genial oder wie wahnsinnig das dann doch war.
So ein Delay dann quasi. Ne?
Ja, aber das kenne ich auch.
Ja, man merkt es ja, wenn jemand, ich schreibe ja Texte und ich schreibe bei den Dingen auf, dann merke ich, wie viel eigentlich von diesen ganzen Sachen da mit drinstecken. Und das schreibt man meistens dann nicht irgendwie eine Sekunde später auf.
Es ist witzig, weil das tatsächlich so, wenn man unterwegs ist und dann wiederkommt, dann entblättern sich immer wieder Sachen. Also ich sitze irgendwann ein Jahr später irgendwo und denke so, warum denke ich jetzt an diesen Moment, über den ich noch nie nachgedacht habe? Von mir aus in Tokio in der Fußgängerzone, wo ich irgendwie einen Dackel angeguckt habe, der durch die Gegend läuft. Auf einmal fällt mir das ein. Und ich weiß nicht warum, aber es ist so viel Input in schöner Form.
Ja, aber das ist genau das. Und das sind genau dieser Dackel in der Tokio Fußgängerzone, wäre zum Beispiel bei der nächsten Single dann der Zeile 4.
Oder so, ja.
So läuft mein Leben und meine Musik.
Erinnerst du dich noch an irgendeinen Text, den du wirklich, also das ist jetzt wahrscheinlich dann auch schon hinfällig, die Frage, aber so ein bisschen so hat man ja die romantische Vorstellung, dass er jetzt Materia am Gletscher sitzt in Patagonien und sagt, jetzt schreibe ich einen Text über Umweltschutz oder so.
Jetzt also, mache ich euch fertig.
Ja. Gibt's sowas oder ist das dann eher so wirklich danach, dass es eher so assoziativ kommt oder gab es einen Moment am Strand auf Barbados, wo du gesagt hast, okay, ich schreibe mal schnell was auf?
Also auf jeden Fall, also ich habe jetzt 2 Projekte, ich habe Materia, ich habe auch noch Masimoto. Und Masimoto ist ein alter Ego von mir, der so sehr verrückte Musik aus der Alien-Perspektive macht. Und da
so ein bisschen grün, ja.
Bisschen grün. Und da haben wir immer sehr viel, also da bin ich einfach irgendwo hingefahren mit meinen Jungs. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir sind hier einen Monat und hier fangen wir an zu schreiben und hier beenden wir. Es muss alles hier geschrieben sein, es muss alles hier. Also so ein Ort wie Jamaika, Motril in Spanien waren wir mal und dann bist du da schon richtig krass drin. Ich hatte aber auch einen Song Welt der Wunder, das war so ein, das ist eigentlich so der Reisesong von mir. Das ist auch mit einem Video.
Ja.
In dem Video sind wir überall. In Rocinha, im gefälschten Favela der Erde, in Chile, in den Salzwasserwüsten, in Alaska, in Lukla, gefährlichster Flughafen der Welt, in Nepal.
Also, schaut euch das Video an, das Video ist eine Unverschämtheit. Die Bilder machen euch fertig, ey. Du stehst an den schönsten Orten der Welt. Hier.
Und den krassesten auch. Also wie zum Beispiel Rocinha ist halt ein Favela in Rio de Janeiro, wo noch nie irgendjemand war, also wo es keine Polizei gibt, wo also damals nicht gab, wo Polizeihubschrauber mit der Bazooka runtergeholt wurden und so. Und das war für uns auch ein, okay, der crazy Moment der Reise, weil 2 Wochen vorher 2 Deutsche erschossen wurden, die filmen wollten. In Rocinha. Und das war so, okay, alles klar. Und wir haben eine 85.000 Euro Kamera die ganze Zeit in der Hand. Eine Red, mit der wir das Video gedreht haben. Und es war so, okay, alles klar, Ripke hat mich dann überzeugt, dass wir es machen müssen. Und weißt du, okay, das könnte jetzt schon das Ende sein. Also, weil allein durch den Werk der Kamera hast du halt einfach so viel, ist halt eine Favela. Aber wie der Zufall das wollte, hat es keiner gesehen. Wir haben die so minimal gebaut, sind einfach rumgelaufen, sind mit den Bussen gefahren, waren bei Leuten und hatten eine wunderschöne Zeit, wunderschöne 12 Tage in einem Favela mit Leuten, die mega nett waren. Aber du wusstest auch, jede Sekunde hätte es anders sein können. Also da war wirklich vorher noch niemand. Und es war auch noch die Zeit, ich bin jetzt auch nicht, also wir haben schon Pionierarbeit betrieben für das Reisen, was Reisen und Musik angeht. Mittlerweile ist es ja normal. Das Reisen wurde irgendwann so ein großes Ding, dass die Leute überall ihre Videos gedreht haben. Alle waren auf einmal in Kolumbien, alle waren auf einmal da und so. Das war davor noch nicht so. Es gab ein paar Leute, die in Afrika Videos gedreht haben, oder ich war auch mit Viva Konak war in Afrika, in Uganda, oder ich glaube Max Herre mal, die haben auch irgendwie Esperanto irgendwo auch in Nigeria gedreht oder so. Und wenn man Freunde hatte, die auch Herkunft hatten in anderen Ländern. Aber so diese Welt mal so zu zeigen, was jetzt eigentlich ziemlich normal geworden ist, also jetzt gerade in der Corona-Zeit jetzt eher so Dubai und wo die Leute so sind, aber oder Spanien oder Portugal, aber das war damals schon was Besonderes, an Orte zu gehen, die noch nicht so bebildert waren, die man eher vielleicht so aus Naturdokus oder so kannte. Es war wie Lukla. Ich meine, ich kannte nur diese Doku über diesen gefährlichsten Flughafen der Welt. Mit dieser kleinen Landebahn inzwischen 2 8000er Bergen. Also das ist ja so skurril einfach, dass du wirklich, das sind ja auch so kleine Maschinen und immer wenn die abstürzen, was so 4 5 Mal im Jahr passiert, dann müssen die Namen wieder ändern und dann sind wir damit geflogen und dann sind wir mit Yeti Air geflogen. Und dann fliegst du da so hoch, bist so scheiße. Und der Pilot muss auch diese kleine Gardine offen haben, weil die Leute verrückt werden, wenn er es nicht macht. Weil du fliegst zwischen 8000er Bergen mit einem Flugzeug und dein Gehirn kann nicht mehr realisieren, wo du landest, wie das funktionieren soll, was hier gerade passiert. Und dann siehst du einfach da durch und auf einmal kommt irgendwo neben dem Mount Everest und neben einem anderen 8000er kommt eine auf 4500 Meter eine Landebahn irgendwo, wo das Flugzeug so rauf, weil du einfach rüber über so Flugzeugschrott von so abgestürzten Flugzeugen rüberfliegst auf so einer Mini-Landebahn, dann haben die so eine krasse, die haben so einen Skill auch, die Piloten. Das muss auf dieser ganz kurzen Landebahn ganz schnell so stoppen. Dann macht er so eine Kurve, da musst du so aus dem Flugzeug rausspringen und dann muss er direkt wieder wegfliegen, weil das Zeitfenster ist 45 Minuten am Tag. Weil eine halbe Stunde später kommt wieder so eine schwarze Wolke des Todes und dann ist wieder 14 Uhr ist wieder stockduster oder 15 Uhr. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und da sind schon alles so Sachen, okay, das muss man ja mal so gesehen haben. Also in meiner Welt muss man da gewesen sein. So, das ist so in meiner Wahrnehmung, wie ich die Welt wahrnehme oder was ich als Abenteuerreisender, ist das ein absolutes Must-Have, dieser Flughafen.
Du hast jetzt ja gesagt, dass Reisen sich sicherlich verändert hat und dass mehr Leute unterwegs sind. Und man sieht eigentlich ungefragt und manchmal auch gefragt Bilder aus aller Welt, permanent Leute in den schönsten Situationen und sonst sowas. Du reist ja anders. Also es ist ja schon immer noch, du bist vielleicht manchmal an denselben Orten, aber du bist ja schon relativ, ich sag mal, einmal abenteuerlich und dann aber auch bodenständig unterwegs, würde ich jetzt mal sagen. Man kann Orte ja schon noch anders erleben, als sie bei Instagram aussehen. Ist dir das wichtig? Und zudem fällt dir irgendeine Nummer ein, Also die krasseste Übernachtung, die du jemals hattest oder die krasseste Situation, wo du sagst, meine Güte, wie bin ich hier eigentlich hergekommen? Warum habe ich das überhaupt gemacht?
Da gibt es auf jeden Fall einige. Ja, also es ist, ich finde das gar nicht immer so ein bisschen bodenständig. Es ist so ein bisschen so, bei mir ist es auch das Hobby, durch die Angelei komme ich einfach an unfassbare Orte. Also an Orte, die anders sind oder die nicht so touristisch sind oder nicht so, oder dieses alles von einem anderen Winkel sehen. Das ist halt das Schöne. Du bist einfach immer durch dieses, halt wie so ein Netzwerk auch, ein weltweites Netzwerk aus Anglern. Das ist ja nicht so, in Deutschland ist das ja immer so ein bisschen Angeln, das ist immer so ein AfD-Opa an einem See mit 3 Büchsen Bier, so. Auf der ganzen Welt ist das, ja, einfach, ist das einfach anders. Die ganze Welt ist das ein Riesending. Ist das eine, in ganz vielen ärmeren Ländern ist es das Überleben, so, oder das, oder die Fischerei, das Hauptding, und in Amerika oder in Skandinavien, so wie Schweden, da angelt jeder. Es gibt keinen Nicht-Anglermann. Das ist einfach so, wenn du zum Beispiel als, hat mir mal auf dem Schild erzählt, wenn du zum Beispiel so datingmäßig bist und du angelst, hast du immer tierisch gute Chancen bei Frauen, weil die wissen, okay, das ist kein Idiot, der jetzt in Clubs rumhängt, sondern der in der Natur rumhängt mit dir. So, weißt du? Selbst in Holland ist das so. Ja, also das ist, in Holland hat jeder ein Boot.
Wenn ich mich für eine Schwedin oder eine Holländerin interessiere, dann lerne ich aber schnell angeln, oder was?
Dann lernst du schnell angeln, weil sonst wird es nichts. Aber es ist so, es ist halt weltweit ein krasses Ding, weil das auch so ein bisschen so dieses Naturding halt ist. Und so sich selbst versorgen, selber einen Fisch fangen, den man selber brät, den man aus der Natur entnimmt, auch da total krassen Umgang mit zu haben und das nicht als selbstverständlich zu sehen und so. Aber es ist ja auch ein Skill, es ist auch, hat was mit Ernährung zu tun, hat was mit Überleben zu tun. Es ist eine Mission, auf die du gehst, so. Und dann, jetzt, um auf die Frage noch zu kommen, ist es halt so, dass ich jetzt sehr oft in Kolumbien war, 3-mal die letzten paar Monate. Und ich in Kolumbien halt im Dschungel angel. Ich habe ja auch ein Angelprofil bei Instagram, was mein Lieblingsding ist. Und wo nur so Fischsachen und so kommen. Da ist es wirklich so, dass wir da jetzt, also was da passiert ist, jedes Mal, das ist das Allerkrasseste. Also da ist man wirklich im absoluten, also im Regenwald. Ich war jetzt in 2 verschiedenen, einmal im Süden an der brasilianischen Grenze und einmal im Orinoco-Delta. Das ist der Fluss, der Venezuela und Kolumbien trennt. Der Orinoco ist, glaube ich, doppelt so lang wie Deutschland. Auf einer Insel in der Mitte vom Fluss. Und da fange ich jetzt auch an, so Sachen rauszuhauen langsam und so. Ist so ein kleines Camp von einem Kumpel von mir und dann bist du da halt in der Mitte auf so einem riesigen Fluss und im Dschungel pennst halt in Zelten und hast die, und alles will dich einfach töten. Also alles will dich töten. Ich habe ein paar Freunden da aus Deutschland, Freund aus Köln, Nils Gabser, der ist auch ein Musiker von der Team Rhythmus Gymnastik, die machen den Karnevalssport in Köln. Und das ist mein bester Freund, mit dem ich am meisten angeln gehe immer. Der war mit, der hatte Würmer, so ein Wurm im Arm, der sich hier so durchgefressen hat. Und das ist halt, du bist für alles einfach ein Wirt. Und alles will dich killen. Also nicht nur der Jaguar, wo du weißt, dass er dich sieht. So, und dass es auch noch richtig viele gibt. Oder nicht alles, was auf dem Wasser ist, sondern alles Kleinvieh und alle Spinnen. Und alles ist giftig und alles ist krass. Und da waren wir einen Monat und das war auf jeden Fall heftigstes Angeln, auch mit über immer eine Stunde am Tag angeln, nur für das Essen, nur Piranhas und Welse für die morgendlichen Caldos, für die Suppen, wo man morgens um 4 Uhr sich eine Piranha oder eine Welssuppe reinhaut. Das ist jetzt auch nicht so europäisch gespielt oft, so die warme Suppen. Ich liebe das zum Beispiel ganz, man kennt das ja aus vielen Ländern, dass man morgens so warm ist, aber für viele Deutsche ist das ja komplett, das geht nicht, kriegen das nicht runter, müssen kotzen oder so. Kommt alles, boah Gott, jetzt ein Stück Wels, so, was soll ich das jetzt essen? Und das war wirklich sehr prägend für uns. Da haben wir auch tolle Sachen gemacht, tolle Sachen gefilmt und was da so abging an Natur, ist schon einmalig gewesen. Und da haben wir wegen der verrücktesten Übernachtung, wo wir da hingekommen sind, was 3 Tage halt dauert, deswegen ist es so wahnsinnig, da überhaupt hinzukommen. 3 Tage und da muss man am Ende nochmal 10 Stunden auf einem Fluss mit so einem kleinen Boot zu dem Zeltplatz kommen. Und dann war es aber schon dunkel und wir haben uns verkackt. Und dann sind wir im Dunkeln auf diesem Fluss, ist der Motor kaputt gegangen. Wir sind auf so einen Baumstamm raufgeknallt, im Dunkeln, ohne was zu sehen, ohne die Hand vor den Augen zu sehen. Und dann bist du auf einer Sandbank, wo da der Tod um dich rum kreucht. Du hörst ihn ja auch, du hörst den Tod zirpen und krabbeln. Und dann waren wir so, okay, scheiße, wir müssen jetzt hier übernachten. Auf dem Fluss, auf einer Sandbank. Und dann kam am Ende so ein Licht einfach. Und wie so, fuck, das ist jemand dann gerufen, hier sind wir und so. Und dann kam halt einer von den Indogenen, ein Indio mit so einem Baumstammbooten, das sind einfach nur Baumstämme, die so ausgehöhlt sind, so Fischerboote, so eine ganz dünn, hat uns dann mitgenommen in sein Dorf. Und da waren wir dann zu viert. Und dann haben sie uns in einem indogenen Dorf, in der ersten Nacht, wo wir da waren, auf dem Fußboden, war es auch schon so, die hatten dann so ein bisschen höher gelegene Betten wegen den Gifttieren und uns haben sie dann so in den Vorraum, so zu viert, dann haben wir uns zu viert so mit den Freunden so aneinander gekuschelt, wegen der Kälte auch nachts, also es wird also durch das Frieren und durch diesen Stress und den psychischen Stress, wo sind wir hier? Und das war der Moment, wo ich dachte, was mache ich hier mit meinen drei Freunden in Löffelchenstellung, in einer Indio-Hütte im kolumbianischen Dschungel, wo wir auf einem Boden schlafen, wo dir wahrscheinlich gerade zwei Vogelspinnen und eine Tarantula irgendwie das Bein hochkrabbeln und das war sehr, sehr verrückt, aber auch liebevoll, das hat uns total vereinigt, wir waren dann die Ersten, die ein Fußballspiel gemacht haben in dem Indio-Dorf in der Geschichte, einfach durch diese Aktion hat sich so eine Freundschaft aufgebaut, dass die uns auch geholfen haben, dass wir die Ersten waren, die in ein Gebiet angeln durften, was man nicht darf, weil das deren Angelgebiet ist, die haben uns da angeln lassen 3 Tage lang, wir haben an einem Wasserfall geangelt, wo bis jetzt 12 Menschen auf der Welt jemals überhaupt geangelt haben. Das sind so die Momente, das passiert genau dadurch, kommt immer eins zum anderen und da ist es immer Fügung und dann erlebt man was, was kein anderer erlebt vorher durch so eine Aktion und das ist auf jeden Fall ein sehr besonderer Moment gewesen.
Dann kommst du irgendwann nach Hause und das eine, was Reisende ja oft haben, ist, es passiert ganz viel in einem selbst, was man erlebt und es macht ja was mit einem. Und dann kommt man nach Hause und erstens hat sich die Welt hier kaum verändert. Also höchstens mal eine Baustelle, eine neue oder so. Und das andere ist, du auch noch irgendwie teilweise in dieses Business zurück, in dem du arbeitest. Und dann sitzen da, also das ist jetzt, zerstör mich, wisch mich weg, mir egal. Aber da sitzen dann manchmal Leute irgendwie in Badehosen auf Autos und rappen darüber, dass sie ein Auto haben. Also das ist doch schon ein krasser Kontrast, oder, den du dir da gibst. Und denkst du nicht manchmal auch, wenn du hier bist, auch im Show bist, können ja auch wegkommen von den Rappern. Auch so, wir arbeiten ja alle so ein bisschen in den Medien. Da denkst du manchmal auch, was ist das eigentlich für ein Quatsch, den wir hier alle veranstalten, oder?
Das Posen hat die Pop- und die Schlagerindustrie erfunden, glaube ich. Also, wenn ich mir die ersten Schlagervideos angucke vor den Rappern, da war das, also war Sexismus und war so groß geschrieben, oder wenn ich mir eine Schlagerparade heute angucke. Also das mit der Musikrichtung, da verteidige ich natürlich immer meine Musikrichtung. Da gibt's natürlich alles. Aber natürlich ist es so, aber du kannst nicht für alle Menschen, du kannst ja nicht deinen Geist oder deine Sicht auf Dinge auf alle übertragen. Es ist ja genauso, wie Leute sind auch mega zufrieden, wenn sie in einem Robinson-Club auf Kreta sind. Jedes Jahr mit der Familie, jedes Jahr. So, das lieben manche Leute. Manche brauchen das für ihr Gehirn. Manche finden das geil. Und das akzeptiere ich total. So, es muss jeder selber irgendwie rausfinden, was so sein Ding ist oder wie die Sicht auf die Welt ist. Und wenn ich eine tierische Angst vor Spinnen und Schlangen habe, dann sollte ich wahrscheinlich nicht nach Australien fahren. Oder und dann da im Outback rumhängen. Das ist einfach so. Weil da war ich auch schon, und also in den Städten schon. Das ist nicht gut. Ich bin auch ein leichter Spinnenphobiker. Ich bin dann mal nach Südbayern in so ein Spinnenhaus, ein Insektenhaus gegangen. Da habe ich mich so ein bisschen, habe die Spinnen gefüttert halt und so, bevor ich auch in den Dschungel gegangen bin, um mich so ein bisschen zu sehen, weil ich weiß, dass ich halt eine leichte Phobie habe. So, und ich aber auch immer wieder Kontakt mit großen Spinnen hatte, auch alles. Also Camel Spiders, in diese riesigen Spinnen. In der Wüste, in Marokko und so, in Indien, also auch Australien, die ganzen Huntsmen und sowas alles. Und bevor ich aber da in den Dschungel bin, habe ich die so gefüttert und habe irgendwann so meinen Frieden mit denen gemacht. So, habe immer noch natürlich Probleme mit denen, aber ich akzeptiere sie unfassbar als Tiere. Sind tierisch geil. Also Spinnen sind super. Was die drauf haben, ist eine absolute Eins. Aber bin schon so ein bisschen, hab Probleme mit den Kumpels. Und für mich ist das Wichtigste, was ich immer vielen Leuten sage, die Angst haben, irgendwo hinzugehen, habe ich immer für mich eine Sache rausgefunden. Und diese Sache ist, dass man nicht alleine ist auf der Welt. Dass dieser Planet nicht dein Planet ist. Also der Mensch, der versucht es natürlich. Und der Mensch geht immer davon aus, dass er so natürlich, du fährst irgendwo hin, jemand holt dich ab, du bist in einem Hotel, du kriegst dein Essen, jemand am Strand gibt dir ein SUP oder ein kleines Boot zum Angeln. Oder du kannst paragliden, du kannst wieder zurück, du kriegst Abendbrot, du kriegst eine Flasche Rotwein. Und so denkt der Mensch ganz oft. Aber es ist halt nicht der Fakt. Der Fakt ist einfach, dass da draußen so viel anderes Leben ist noch. und das genauso auf dieser Welt ist, was genauso eine Berechtigung hat, hier zu sein, ob das im Meer ist, ob das irgendwie in so einem Dschungel ist, so, sonst hat man ja nicht mehr so viel auch von so Wildnis. Und dass du einfach auch am Arsch sein kannst, wenn du einen falschen Schritt machst. Einfach tot, so. Weil sich, wenn du auf einen Stachelrochen trittst oder wenn du eine Redback dir in die Hand beißt oder sowas. Also es ist möglich. Und es gibt Situationen oder Länder, wo das möglich ist. Wenn ich in Alaska irgendwie rumlaufe mit einer Fliegenrute und ein Bär neben mir 20 Meter weiter sich einen Lachs aus dem Fluss holt, ist das auch eine lebensgefährliche Situation. Es kommt darauf an, du musst es wissen, du bist halt zu Gast. Und wenn so, das Taucher verstehen das oft sehr gut, weil Taucher natürlich in eine andere Welt, ich bin ein schlechter Taucher, ich habe so einen Paddy-Schein, 18 Meter tief Taucher, sowas, ne? Aber bin auch kein guter Taucher. Aber da weißt du, du bist Gast, so, und du benimmst du dich meistens auch, als außer am Roten Meer in Ägypten oder so, wo man auch ab und zu mal die Korallen kaputt tritt mit den Taucherflossen, das passiert natürlich auch, aber es ist so eine Respektsache, Respekt vor der Natur und auch immer, und das ist das, was ich am Reisen so sehr liebe, das ist diese Wachsamkeit an dieser Art von Reisen, an dieser Rucksackreiserei. Es ist einfach die Wachsamkeit und dieses Gefühl zu haben, hier ist etwas, was dich killen kann, so. Das finde ich geil, weil nicht, weil ich es geil finde zu sterben, sondern ich finde es geil, weil mein Mindset gut ist in so einer Situation. Mein Geist funktioniert frisch und klar. Mein Gedanke ist frisch und klar. Ich kann besser denken. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr Gehirnkapazität benutze in so einem Moment, wenn ich weiß, dass da so ein voller Jaguar im Busch hockt und weiß, dass er dich in einer Sekunde einfach killen kann. Du achtest auf Schritte, du achtest, wie bewegst du dich, was ziehst du an, wie schützt du dich. Das sind alles so Sachen, du bist viel wachsamer. Und das ist ein geniales Gefühl. Und das ist, kann ich immer nur jedem sagen, dieses Gefühl mal zu erleben, einmal zu erleben, hat man das, wird das, will man das immer wieder haben. Das ist die große Sucht des Abenteuerreisens. Und das Abenteuerreisen hat nichts zu tun mit Geld. So, das Abenteuerreisen, das kann genauso in Rumänien, in den Karpaten passieren, das kann genauso dieser Style, diesen Stil, so dieses Natürliche zu haben. Und man kann dann halt einfach nicht das große Hotel machen. Ich mache da auch manchmal, gehe ich 3 Tage in irgendein Hotel. Du musst es halt so nah an der Natur erleben, um da wirklich Teil von zu sein. Das ist einfach, es geht nicht ohne das andere. Diese Welt so zu erleben, wie sie ist, in diesem Ursprung, geht nur so. Und da muss man auch wissen, dass man sich zu schützen hat und dass man auch vielleicht ein besseres, illegales Moskitoschutzmittel sich besorgen muss. Es geht leider nicht anders.
So, hatte ich auch schon irgendwie in Namibia so Army-Style, also wirklich so Military-Style-Moskito-Mittel, das auch wirklich geholfen hat, aber auch gegen alles andere, was ich hatte. Ich hatte keine Hautflora mehr.
50 ist erlaubt in Deutschland.
Aber was mich, ich glaube, das, was du, dieses Gefühl, was du eben beschrieben hast, ne, wo wir beim Jaguar waren, also wo so ein bisschen Gefahr da ist. Also man ist ja kein, in dem Sinn, Danger Seeker, dass man sterben möchte, aber man will vielleicht an dieses Ursprüngliche zurück. Vielleicht ist das auch ein bisschen Urinstinkt, was natürlich den Kopf freier macht, weil das Gehirn oder die Platine da oben wirklich nur auf das jetzt konzentriert ist. Das finde ich in den Momenten, wenn du so unterwegs bist, im Dschungel bist oder draußen bist und das finde ich immer so das Faszinierende. Und irgendwann bekomme ich dann auch so eine Ruhe, also so eine beobachtende Ruhe. Und obwohl es stressig und vielleicht so ein bisschen gefährlich ist.
Das ist absolut richtig. Das ist genau das auch. Diese Ruhe, die man dann kriegt, ist ja auch ein total krasser Moment. Dass man eigentlich erst ein bisschen gestresst ist und dann kriegt man aber man hat so eine wachsame Ruhe. Das ist auch ein wunderbares Gefühl.
Ich glaube, es ist auch ein kreatives Gefühl. Also, weil ich finde, diese Ruhe, die bei mir ist es so, dass sie in dem Moment so wie so ein Delete macht. Weißt du, Festplatte erstmal Delete. So, jetzt fahren wir nur auf Notstromaggregat. Und aus dem Gefühl raus, dass ich zehr davon, weil es das hallt so einfach nach. Und mit der Großartigkeit des Moments. Und gleichzeitig haben mich die Momente, diese Naturmomente, die du auch eben beschrieben hast, also ich stehe auch nicht auf diese Riesenspinnen und alles Mögliche, das ist auch nicht so mein Favorite und ich gehe nicht auch unbedingt dahin, wo die sind, aber man kommt ja nicht dran vorbei. Aber wenn man so in Kontakt ist mit Natur und so tief drin ist, weil was ich über die Jahre so gelernt habe oder was mir einfach wichtig geworden ist, ist einfach, ich will dass das bleibt. Ich will das schützen, so wie wir leben, so wie wir auch bisher gelebt haben auf diesem Planeten.
kann sich weitergehen. Und das hat mir, es haben mir diese Trips wirklich so auf diese Basic Trips, haben mich das irgendwie so gelehrt und treiben mich in dem Sinne auch an zu sagen, okay, man muss das bewahren.
Klar, auf jeden Fall. Aber es ist, wie gesagt, auch ziemlich schwierig, die Welt zu retten. Also es ist ein Unterfangen, was man irgendwie oft oder so angegangen ist oder versucht in kleinen Schritten irgendwo mitzumachen. Als Musiker habe ich das, wie gesagt, mit Viva Con Agua in Afrika viel gemacht. Also Brunnenbau, Wasseranlagenbau und so, das, was ein richtig cooles Netzwerk ist, was einfach so auf Festivals ja Geld sammelt und davon einfach da ganz viele Leute an Trinkwasser bringt, was wirklich immer geil war. Aber bei mir ist es auch, ich würde nie sagen, die Hoffnung auf, man darf die Hoffnung nicht aufgeben für sowas. Aber bei mir ist es wirklich immer im Endeffekt so, dass ich denke, das ist so eingefahren. Also einfach von der Logik her oder von meinen wirklichen, glaube ich, sehe ich da wirklich nicht so wirklich das Licht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt eher so drauf, okay, ich muss jetzt irgendwie so schnell wie möglich noch in die Mongolei, bevor Gazprom da irgendeine Pipeline durchballert. Durch ein Amur-Flusssystem. So denke ich im Moment. Damit ich das noch sehe, also so bevor das alles kaputt geht, weil es wird halt alles kaputt gemacht. Es ist unfassbar. Was gerade passiert, auch in Kolumbien zum Beispiel, man redet die ganze Zeit von den Regenwäldern, Bolsonaro in Brasilien und so, wo jeden Tag, in Kolumbien genau dasselbe, da ist in der Corona-Zeit jetzt, ist 20% des Regenwaldes aus dem Südosten abgeholzt worden weil sonst die Leute sich aufgeregt hätten, aber in der Corona-Zeit konnte keiner das machen. Meine Freundin und mein Freund aus Kolumbien haben mir jetzt diese ganzen Sachen mir zwar geschickt. Da bin ich noch rübergeflogen, das ist jetzt alles weg. Also das ist alles für Weiderinder, alles Rinderflächen. So, und das ist einfach zu krass. Du kannst es ja nicht, also wie willst du das reparieren? Das ist einfach, die Welt hat das nicht im Griff und dieses Recht des Regenwaldes bei Ländern liegt oder so, das nervt natürlich auch. Auf der anderen Seite, ja, ist es immer, wenn man in den Ländern ist, versteht man Dinge ja auch manchmal. Also war bei mir zum Beispiel auch immer so, ey, man kann keinen Bären töten, das ist unmöglich. Das war für mich, das ist mein Lieblingstier zum Beispiel. Das ist das geilste Tier. Da war ich mal in den Northwest Territories in Nordkanada. Es gab keinen, der keinen Bären tötet. So. Also das war so heavy. Und dann so, ja, das war, na doch, das ist ganz super wichtig hier. Es gibt erstens richtig viele Bären. Ist auch ein Fakt, habe ich mich dafür auch. Und dann bist du auf einmal so, alles klar. Dann akzeptierst du irgendwann, dass die Leute da sind, auch die Inuit-Dörfer und so, dass das alles Bärentöter sind. Weil davon lebst du, davon isst du, das Fell, das wird alles verwertet. Und das ist ganz normal. So, dass jeder ein Jäger ist, der da oben wohnt, so weit weg von der Zivilisation, wahrscheinlich so wirklich so 1000 Kilometer weg von dem nächsten Ort, der so 10.000 Einwohner hat. Und da musst du auch immer ein bisschen verstehen, dass natürlich, das ist auch eine Erkenntnis des Reisens, dass man dann versteht, dass, ach so, okay, deswegen, ja, da kann ich jetzt hier nicht sagen, ich bin nicht Europa. Finde ich aber nicht gut, dass ihr Bären tötet. Das ist so, fühlt man sich auch tierisch dumm dann in so einem Moment. Aber die Welt ist gerade ganz schön am Arsch und diese ganzen natürlichen Ressourcen und diese ganzen wirklichen Natur, also das ist klar, das in Afrika weiß man das so, dann war ich auch ein paar Mal irgendwie Safari und du fährst irgendwie in so einen Park wie in so Disneyland rein eigentlich. Und das ist natürlich super und das ist aber es ist alles keine richtige Natur. Das gibt es ja nicht mehr so richtig. Es gibt eigentlich nur den Regenwald, der immer mehr dezimiert wird. Es gibt irgendwie noch, keine Ahnung, genau, die Mongolei oder Sibirien, da knallt es auch gerade wie Sau. Und Nordkanada, was ich natürlich auch toll finde. Und eigentlich war es das. Der Mensch hat sich das alles geholt und hat überall, baut er an. Er baut für die Fleischfresser an, er baut für die Veganer, für die Vegetarier an, auch in Riesenschaden, also was man auch viel sieht in Kolumbien, wie gesagt, da bin ich jetzt ganz oft, das ist mein neues absolutes Lieblingsland, auch, das sind glaube ich Nummer 1 Avocado-Importeur der Welt, das ist also ein Wahnsinn, was los ist und das Umdenken, was natürlich auch der Schutz der Meere, was das ist so ein bisschen bei mir, also auch als Angler, das ist so, wie kann das sein, man angelt doch, nee, das ist genau jeder Angler, also wirklich guter Angler oder der ist wie eigentlich ein guter Jäger, schützt er eigentlich die Tiere und den Wald. Also es klingt ja auch immer doof, sagt ja jeder, wie ein Jäger schützt den Wald. Das ist ja totaler Blödsinn. Doch, natürlich muss er das machen. Eigentlich sind sie ja auch Förster und eigentlich, da wird ja eh auch ganz viel falsch gemacht. Und ich glaube, es gibt auch einfach immer Arschlöcher, wie überall, und es gibt einfach gute Leute. Aber ein Angler, der respektiert ja die Fische und der angelt sie und der, und das ist zum Beispiel auch immer mein Argument, du zwingst den Fisch halt nicht anzubeißen, du versuchst ihn zu überlisten. Er muss nicht beißen. Weil der Fischer, wenn der halt mit seinem Schleppnetz irgendwie den kompletten Ozean aufwühlt und den ganzen Gase freisetzt vom Ozeanboden, was irgendwie schlimmer ist als alles andere, als alle Atomkraftwerke zusammen, glaube ich, oder sowas. Also vom Aus, das ist ein Wahnsinn auch. Das ist ja wirklich diese ganze, dass du praktisch keine Naturschutzgebiete hast im Meer. Und ich als Angler oder als Kind von der Ostsee, ich bin der Rostocker und wohne auf Rügen, ich würde mich da schon eher so Richtung Meer und arbeite da auch mit Organisationen von Meeren zusammen. Was kann man machen? Ich habe eine Kollektion rausgebracht aus Plastikmüll von meiner Klamottenfirma Grün Berlin, als alles praktisch Plastikmüll ist aus dem Mittelmeer. Also 100% Sachen aus Plastik, die sich so anfühlen wie unsere Shirts, die aus Seide, also seidig anfühlen, die aus Plüsch sind. Also eine komplette Kollektion gemacht, was ein Riesenaufwand war, was tierisch teuer war, das überhaupt zu machen. Aber es ist möglich. Und so kannst du halt kleine Schritte machen, wie du irgendwie das Plastik aus dem Meer kriegst und wie du halt einfach auch zusammenarbeitest mit Fischern, dass sie sagen, das Plastik, wenn ihr das mitbringt, da gibt es so kleine Mülltonnen am Hafen, dann macht ihr das da rein, dann kriegt ihr dafür Geld. Oder ihr kriegt dafür eine Entschädigung. Und früher hat man das einfach alles wieder reingeworfen, weil mit jedem Netz hast du einfach diese PCT-Flaschen, hast du einfach 100 Flaschen in so einem Netz. Also das ist ja der absolute Horror. Und aber es ist schon ganz schön am Ende. Also so, das Schwarzmalen, das nervt mich auch, weil ich auch ein positiv denkender Mensch bin. Aber von meiner Logik her ist es gerade schon ziemlich schwer, wie man sowas wieder hinkriegen sollte. Gerade wenn du siehst, dass jeden Tag weiter Milliarden so Produkte mit so Mikroplastiken und so, dieses Shampoo, das wird ja immer weiter gemacht. Also deswegen sehe ich da schon so ein bisschen, tatsächlich ein bisschen schwarz. Aber das Wichtigste ist, finde ich, dann die Völkerverständigung, hinzugehen, trotzdem da zu sein. Und Austausch zu haben und den Leuten zu zeigen, dass nicht nur Idioten irgendwo herkommen. Oder so.
Aber macht ihr nicht, also mir macht ein bisschen, ich sehe das in vielen Teilen, so wie du, weil man natürlich immer wieder, wenn man da unterwegs ist, einen Mund nicht zukriegt, was Menschen, nicht nur anderen Menschen, sondern auch ihrer Umwelt, ihrer Natur antun. Manchmal, weil sie es nicht besser wissen, manchmal, weil sie damit halt ihr Geld verdienen. Es ist halt nicht so einfach. Es gibt ja auch keine einfachen Antworten. Es ist schrecklich kompliziert mit so vielen Menschen auf diesem Planeten. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, sind halt wirklich so die jüngeren Generationen. Also, dass es sowas wie Fridays for Future gibt und dass es zumindest eine Aufmerksamkeit gibt und dass zum Beispiel das, was du von Kolumbien erzählst oder was wir von Brasilien hören, dass wir es wirklich hören. Also wir kriegen es zumindest auch durchs Reisen und durchs Mediale, zumindest kriegen wir mit zum bestimmten Teil, welche Scheiße halt passiert und dass drauf reagiert wird und dass junge Leute sich das auch nicht mehr so gefallen lassen. Und wir merken ja auch so in dieser Reise-Community, dass Leute da sehen und Leute schützen wollen. Also ich möchte auch die Hoffnung haben, dass da was ranwächst, auch eine Gegenbewegung auch ranwächst, wo natürlich auch Reisen und sich ein eigenes Bild von Situationen machen helfen kann.
Auf jeden Fall. Also die Natur gewinnt ja das Spiel am Ende so oder so. Das ist ja klar. Ist ja auch immer so schön zu sehen, wo in den Marshall Islands, Bikini Atoll, wo diese Atombomben-Einschläge von diesen Tests damals waren, auch von den Chirac-Sachen und so. Ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, das weiß ich noch, wo Chirac Atombomben im Meer getestet hat.
Ja, fuck Chirac, ja, ich weiß noch, ja.
Also allein das, und das ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwann in den 90ern gewesen, dass das so normal war, ja, dann machen wir es halt im Meer, weil da stirbt dann gar kein Mensch. Komplettes Ökosystem, eine komplette Welt tötest du einfach und das ging durch. Also es ist einfach zu krank. Ich glaube einfach so ein bisschen, die Menschen sind halt hart dumm. Also ganz viele wichtige Punkte sind sie einfach hart dumm und es ist halt einfach eine Profitgesellschaft. Und wenn es um Profit geht und wenn es darum geht, musst du die Umwelt immer ein bisschen killen. Ich bin da wie du, dass ich auch das mit der neuen Generation, das merke ich zum Beispiel an der neuen Generation von den Anglern eben, dass die alle sehr bedacht sind. Und das sind ja zum Beispiel auch so die einzigen, die Gewässer in Deutschland sauber machen, die Seen sauber machen und so. Das machen nur Angelvereine übrigens, kein anderer. Da gibt es keine zuständigen, nur Angler machen das. So, dafür wirst du losgeschickt und dann musst du mit deinen 200 Leuten ein Gewässer oder alles drumherum, genauso wie Förster. Also da merkst du schon, dass die Sensibilität viel besser wird und der Umgang zur Natur. Das macht zum Beispiel auch die Corona-Krise, ist ein sehr schönes In der Kunge entstehen da sehr schöne Dinge. Dass die Leute mehr rausgehen in die Natur, dass die Leute mehr anfangen zu angeln und so und wandern und Fahrrad fahren und so und auch ein Bewusstsein für die Natur mehr kriegen, das ist ein sehr guter, positiver Aspekt der Corona-Krise zum Beispiel. Also allgemein ist die Corona-Krise für die Umwelt unfassbar gut. Ne? Also alles, was du gerade gesagt hast, ist, das ist nämlich das Ding, weil die Corona-Krise ist tierisch gut für den Planeten. Unfassbar gut. Mhm. Also wenn wir nicht den Planet sehen, Mensch. Mensch ist da oben und Mensch muss, wenn es dem Mensch gut geht. Und wenn natürlich hast du dadurch Menschen, die in absolute Armut verfallen und die Ärmsten da arm werden noch ärmer. Aber für den Planeten ist es gut. Ganz einfach. Weil die Ressourcen geschonter sind. So, und weil du auch keinen so dollen Tourismus hast, wo wieder die ganzen Leute in die Armut verfallen und alles scheiße ist. Aber für die Umwelt ist es gut. Und deswegen ist das sehr schwierig, sowas zu sagen, ne? Also wie kannst du jemanden sagen, der seinen Job verliert und so, aber ich sehe die Welt eben nicht nur aus Menschenauge, sondern aus Auge von dem Planeten. Und das ist einfach ein Fakt, dass das gerade ganz gut ist, dass die Erde mal Luft holen kann.
Und ich habe immer ein Bild im Kopf, muss ich ehrlich sagen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe. Ein bisschen habe ich mich dann ja auch vorbereitet auf heute. Ich habe gelesen und dass zumindest eins der sehr wichtigen Bücher für dich ist, beziehungsweise Geschichten, beziehungsweise vielleicht sogar dein erstes, war Der alte Mann und das Meer.
Klar.
Und das ist ja eine Geschichte von einem, eigentlich nur ein epischer Kampf von einem Mann mit einem Marlin, mit diesem riesigen, prachtvollen, majestätischen Fisch. Eigentlich kann man fast alles, was du gerade sagst, ein bisschen darauf runterbrechen. Ne? Mensch und Natur, dann deine Liebe zum Angeln, aber auch der Respekt davor. Es geht da ja nicht um Massen, um Reichtum. Es geht da auch mit einem Menschen, der alleine ist, der irgendwo vielleicht also in diesem Boot dann sozusagen gestrandet ist. Da kämpft ja praktisch ein alter Mann, ein alter Fischersmann mit einem Marlin, den er am Haken hat, tagelang. Und fängt ihn dann und fährt zurück. Und dann wird der Marlin von den Haien aufgegessen auf dem Weg. Also es hat ja Tragik, Erfolg, Durchhalten, Isolation, Natur und Mensch und so. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir purzeln immer, also ich habe das im Kopf, das purzelt da immer wieder so hin. Das Buch war dir sehr wichtig, oder?
Auf jeden Fall. Also es ist natürlich, also dass eine Angelgeschichte so die berühmteste Kurzgeschichte der Menschheit ist, ist schon mal stark. Und auch wie Ernest Hemingway Sachen geschrieben hat und auch Kuba, also er war ja Amerikaner, aber so das so sehr viel Zeit da auf Kuba verbracht zu haben, da diese ganzen geilen Sachen zu schreiben. Ich habe meinen ersten Marlin tatsächlich, bin damals auch auf Weltreise gegangen, um meinen ersten Marlin zu fangen. Allein natürlich durch dieses Buch, wie es eigentlich fast jeder Angler macht. Und habe meinen dann auf Jamaika gefangen, im selben Meer wie Hemingway, also zwischen Jamaika und Kuba. Das war natürlich sehr emotional. Das so ein Tier, wir haben ihn getötet, das war da nicht so schön. Also ich habe den bei mir, das war so ein bisschen, der Akt war nicht so schön, weil es schon sehr majestätisch ist, ein großer Fisch ist, aber dann das Essen zum Beispiel auch, das sind ja auch Momente, Leute in Dörfern hast und dann zusammen einfach einen Fisch fängst und zusammen abends mit 20 Leuten an so einer Tafel sitzen, alle essen diesen Fisch und so, das sind für mich auch die Momente, die das alles klar machen, genau wie man das oft mit Thunfischen oder so hat, dass man irgendwie auch versorgt und dafür zuständig ist, dass es auch einen Sinn macht, der Tod. Und nicht so, ja, okay, wir haben einen Fisch gefangen, hier so, tschüss, lass mal in das Restaurant da vorne Scampi-Spieße essen und so. Das ist halt der absolute Horror. Sondern es muss, finde ich, dann auch, wenn genommen wird, und dann muss entschieden genommen werden, dann auch nicht zu viel. Wenn du einen hast, dann fährt man auch rein. So. Aber dieses Buch hat auf jeden Fall ganz viel. Dieses Buch ist ja auch, Hemingway hat ja auch selber mal gesagt, dass es mir gar nicht ums Angeln geht. Ich glaube, das ist ja eigentlich der Kampf. Im Endeffekt geht es einfach ums Leben. Es ist einfach symbolisch dargestellt, wie man im Leben um was es geht. Also das ist, glaube ich, sein großer, warum dieses Buch die Menschen so emotionalisiert hat, weil sie verstanden haben, dass es, glaube ich, nicht das Angeln ist. Es ist einfach er ist 82 Tage, glaube ich, irgendwie auf dem Meer, bis dieser Fisch beißt. Allein das ist für mich so, für mich war das immer wie so, ey, warte auf deine Chance. Die kommt irgendwann. Mit der Mucke. 5 Jahre Hartz IV, alle sagen, Mann, hör auf mit der Scheiße. So, das war mein Leben. Und wie kannst du auf das falsche Pferd Hip-Hop setzen, was gerade so blub, so richtig am Arsch war und so. Weiter kämpfen, bis es irgendwann geklappt hat. So, und daran immer zu glauben, dass das irgendwie eine Veränderung, die du dir herbei wünschst fürs Leben, dass die auch kommt. Und das ist für mich diese Zeilen. Und dann hast du diesen Fisch dran. Und also dann hast du irgendwie dein Leben irgendwie im Griff und dann knallst aber links und rechts weg, dann kommen die Schicksalsschläge und ballern dir was raus und reißen dir was raus, dann kommt irgendwie dies, das, dann kommt wieder was Tolles, aber es ist ein Auf und Ab, das Leben zu akzeptieren als so eine Achterbahn, wo es wirklich viel Scheiße passiert, aber auch ganz viele tolle Sachen und im Großen und Ganzen, dass es ein Geschenk ist, das überhaupt erleben zu dürfen, das hat es mir leichter gemacht, mich selber einzuordnen, so, oder mich selber zu verstehen, weil ich bin nicht doof. Ich weiß, was, dass es nicht immer nur gerade hochgeht. Wenn es bei mir einmal, wenn ich merke, alles läuft gerade gut, da gehen bei mir alle Signale an. Da kommen alle Alarmzeichen, alle Andreas-Kreuze der Welt fangen an zu bimmeln. Also das ist wirklich so. Und dann knallt es meistens irgendwo wieder. Aber das ist eben so. Und je älter man auch wird, desto mehr ist man damit auch konfrontiert und so. Mit Sachen wie der Tod, mit Sachen wie man verliert Menschen, Krankheiten. Was kann man alles noch machen und so, ne? Man macht sich mehr Gedanken über Dinge. Auf der einen Seite finde ich es auch mega schön, so älter zu werden. Also ich finde es echt super. Ich würde niemals mehr irgendwie tauschen wollen und wieder 20 sein wollen. Ich finde meine so 38 mega. Aber das ist so alles in dieser Kurzgeschichte drin, in diesen 250, 300 Seiten oder was das sind. Und das ist irgendwie so, zeigt mir, wie man als Mensch das Leben bewältigen kann. Hemingway hat es nicht so gut geschafft, hat sich dann erschossen, aber er hat zumindest probiert.
Aber er hatte kein langweiliges Leben, Alter. Also Hemingway hatte kein langweiliges Leben.
Nee, schnell gelebt.
Aber hatte, glaube ich, trotzdem Depression dann.
Ja.
Wie so viele Künstler. Um da jetzt so langsam den Sack zuzuschnüren, da habe ich eigentlich nur noch eine Frage, weil wir auch schon beim Partythema Tod angekommen sind. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass auf deiner Beerdigung deine Länderpunkte vorgelesen werden sollen, in wie vielen Ländern du warst. Ist das korrekt?
Ja, das ist ja, wir haben ja dieses große Länderpunktespiel, das haben damals Paul Rübke und ich erfunden. Deswegen kann uns auch keiner reinreden, weil wir es erfunden haben. Und jeder hat, glaube ich, eigene Länderpunktespiele. Unser ist halt, Flughäfen zählen nicht. Also es gibt insgesamt, glaube ich, 196 Länder im Moment. Es wechselt ja immer mal kommt ein neuer Staat dazu, dann kommt mal hier Osttimor und dann da. Oder Mazedonien wird zu Nordmazedonien. Wenn du vorher in Mazedonien warst, jetzt in Nordmazedonien bist, hast du zwei Länderpunkte.
Zählt nicht.
Das sind dann zwei. Ich habe zum Beispiel mit der Tschechoslowakei, da war ich nämlich im Osten, dann habe ich Tschechien und Slowakei. Sowas hat man jetzt nicht oft. Sowas gibt's aber mit Jugoslawien zum Beispiel. Wenn man früher in Jugoslawien war und jetzt gibt's das ja nicht mehr als solches, da hast du Jugoslawien und auch Kroatien. Das zählt natürlich extra. Also, das sind unsere Regeln. 24 Stunden da sein. Und der Sinn ist, ob das dann wirklich passiert und sich hoffentlich, aber eigentlich werden dann alle Länderpunkte vorgezählt und bei Sonderpunkten wird geklatscht. Deswegen versucht man, Sonderländerpunkte zu schaffen.
Auf der Beerdigung.
Genau. Auf der Beerdigung. Da wird dann geklatscht, zum Beispiel dann so Somalia. Dann so.
Ah, das ist Sonderpunkt.
Das ist zum Beispiel ein Sonderländer. Die DDR, also alle Staaten, die es nicht mehr gibt, so Extremstaaten wie Nordkorea, Irak, richtig verrückte Länder mit verrückten Orten, wo das sind dann sozusagen Sonderpunkte. Kriegsgebiete oder ehemals Kriegsgebiete oder so absolute Nicht-No-Go-Länder, so die touristisch komplett nicht auf dem Schirm sind, da gibt es dann... wird dann geklatscht. Das ist sozusagen. Und im Endeffekt ist es auch ein bisschen wie das Hemingway-Buch. Es ist eigentlich auch nur ein ganz tolles Lebensspiel. Länderpunkte zu sammeln. Erstmal fährst du meistens nicht immer dahin, wo du schon mal warst, weil du willst ja Länderpunkte sammeln. Das bedeutet, du siehst immer mehr neue Sachen, was schon mal geil ist. Und es ist ein Spiel des Lebens. Es ist einfach so viel mitzunehmen in der kurzen, begrenzten Zeit, die man hat. So viele Länder oder so viele Menschen und Tiere und so viel Umwelt und so viel drumherum mitzunehmen, wie nur geht. So, das ist das Geile an dem Spiel. Und ich bin auch ganz klar bewusst, dass dieses Spiel vielleicht auch in 5 Jahren oder in 10 Jahren nicht mehr krass ist, weil man irgendwie nicht mehr so krass wahnsinnig reist, sondern eher so sich beschränkt auf Dinge. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Aber irgendwie macht das Leben total Spaß, jeden Tag auf seine Bean-App zu gucken und dann mittlerweile machen das auch 6, 7 Leute mit bei uns. Die freuen sich dann immer, wenn sie einen Länderpunkt haben. Manche übernachten irgendwo extra 2 Tage in San Marino oder so, um den mitzunehmen noch. Also man nimmt bewusster Dinge auf und das ist das Schöne an dem Spiel. Das ist so das Spiel, eigentlich das Spiel des Lebens.
Wer führt gerade bei euch im Spiel des Lebens? Wer ist vorne?
Paul Rübke, weil er Wessi ist. Ich bin Ossi und ich durfte ja nicht so viel reisen. Nein, also ich glaube, Paul hat, ich weiß nicht, er kann jetzt auch, er lebt in Amerika, der hat... auch jetzt nicht mehr so viele gemacht, aber der war Lewis Hamilton Fotograf, ist Fotograf, also Fotografen kommen natürlich rum. Ich bin jetzt bei, keine Ahnung, 85 glaube ich. Ich werde dann irgendwann meine 100 voll machen, das ist schon mein erster wichtiger Schritt. Da habe ich knapp die Hälfte der Welt dann gesehen. Und alleine eine Karibik-Schipper-Tour mit 60 mit einem Katamaran, das sind ja schon 22 Länderpunkte. Das muss man muss sich das auch immer so ein bisschen aufheben, noch gewisse Sachen. Ich habe zum Beispiel auch ab Kroatien, ich war noch nie in Kroatien, war noch nie runter bis Albanien. Das sind ja 7 oder 8 Länderpunkte. Eine Reise mit einem Auto, 2 Wochen oder 3 Wochen. Wunderschöne Länder. Also hast du Kosovo, du hast Bosnien-Herzegowina, Serbien. Das sind ja tolle Orte auch und tolle Länder. Habe ich alle noch nicht. Hebe ich mir alles für eine so eine schöne Tour. Karpfenangeln wahrscheinlich. So Pulli-mäßig und dann mit so Karpfenrollen. Sucht man sich so Seen aus und dann fährt man da so rum.
Also du als Angler und du warst noch nicht auf dem Balkan und du warst noch nicht an der Adria unten. Das Schöne ist ja selbst
jemand, der... So ist das auch nicht. Also wie gesagt, da ist in Südamerika knallt ein bisschen mehr mit Fischen, deswegen...
Ja, warte mal, also meine Erfahrung, ich bin jetzt nicht der große Angler, aber ich war schon 2-3 Mal mit und auf dem Balkan ist Angeln groß und auf den Seen und im Meer. Und dann hast du, obwohl du ja schon so viel gesehen hast, hast du da auf jeden Fall, und es ist gar nicht so weit weg, hast du da noch viel vor dir, also was richtig cool ist. Also,
ich bin ja auch keine 60, aber das meine ich ja auch. Manchmal warst du einfach im Land um die Ecke noch nicht. Natürlich, ich genauso wie jeder andere auch. So, das ist halt einfach, man braucht auch Zeit. Ich habe mich jetzt immer irgendwo hingezogen, wo es ein bisschen wahnsinniger von der Entfernung und so war. Aber in Europa habe ich auch fast alles gesehen. Ich war auch auf den Färöerinseln oder so. Wer war da schon? Also das ist so, aber das ist halt genau so. Und dann war ich nicht in Finnland, das ist ein Ostseestaat bei mir um die Ecke. Und war ich auch nicht bis letzten Jahr irgendwann oder so. Also das ist immer, darum geht's nicht. Es geht auch nicht um, man ist krass oder man hat das, sondern man muss sich das so ein bisschen aufhören. Was ist gerade dein Interesse? Und bei mir als Angler geht es natürlich darum, was für Fische gibt es. Und natürlich weiß ich, dass Kroatien ein tolles Angelland ist, weil da auch Blauflossen-Thunfische große sind. Nur deswegen würde ich eigentlich auch dahin fahren, weil das wirklich geil ist. Und dann suchst du dir halt einen Fisch aus und weißt, alles klar, den gibt es jetzt nur in Chile da unten, da kann ich den fangen, dann fährst du da halt hin und zurück. So läuft es halt als Angelreisender oder als Abenteuerreisender.
Ganz kurz, da unser Meeting gleich wieder abreißt, wir treffen uns digital hier, würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt mal kurz den Sack zu erstmal, Leute, und sagen danke für die Zeit.
Sehr gerne.
Wir müssen jetzt leider zeitlich aufhören. Wir hatten auch schon verdammt viel Zeit. Man könnte ja mit dir 8,5 Tage schnacken, habe ich langsam das Gefühl. Das ist ja absolut unendlich, was da aus. Also das ist ja interessant. Also das muss man wirklich so sagen. Ich würde mich jetzt erstmal wirklich bedanken bei dir, dass du das gemacht hast, weil das für dich ja vielleicht auch kein normales Interview ist oder so. Aber also das war wirklich extrem interessant und ja, also wenn du irgendwann eine Woche Zeit hast, komm ruhig vorbei, weil ich habe noch ein paar Fragen. Und vielen Dank für deine Zeit und gute Reise weiterhin. Und pass auf dich auf, Alter, wir brauchen dich noch. Und bis bald. Ne?
Ja, vielen Dank. Hat mir auch mega Spaß gemacht. Können wir öfter machen, auf jeden Fall.
Und Martin, spätestens beim 100. Länderpunkt. Also da... Dann müssen wir nochmal
suchen. Die Balkanreise und ein bisschen Karibik.
Da hätte ich Bock. Du musst ja auf den Balkan und dann reden wir über den Balkan. Da bin ich sehr, sehr gespannt als Anschluss an das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Das hat ganz großen Spaß gemacht.
Oh. Legoland ist übrigens auch ein Sonderpunkt. Ist aber so ein Witz.
Was? Legoland zählt?
Nur als einziges nicht wirklich existierende Land.
Ja, und dann zogen die lila Wolken auf. Und zack ist die Sitzung beendet, weil selbst für Materia war Jochen Schliemann zu knausrig, so einen Premium-Account bei Zoom abzuschließen. Alter. Und da muss ich sagen, Hut ab, Jochen, das hat Style. Und so bleiben wir uns treu. Vor Reisen sind alle gleich. Auch das bringt Martin nicht um.
Es ist, musste das sein. Du weißt ganz genau, was ich mir für Vorwürfe danach gemacht habe, dass diese Verbindung abgerissen ist. Ich habe es ja kommen sehen, ne? Das habt ihr ja gehört, so ein bisschen gleich ist es vorbei. Und dann habe ich wirklich mal, ich habe Schwäche gezeigt und habe erzählt, Micha, das hat mich jetzt irgendwie noch so ein bisschen beschäftigt, so dass jetzt irgendwie die Verbindung abgerissen ist. Und jetzt musst du natürlich öffentlich, naja, aber das so ist das halt.
Es ist einfach guter Style. Und Alter, was für ein Highlight. Und Martin, das habt ihr ja gehört, hat auch gesagt, das können wir öfter machen. Leider weiß er nicht, was wir für Zecken sind. Wenn wir einmal jemanden ins Herz geschlossen haben, dann lassen wir nicht mehr los. Ja. Das passiert uns aber nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Gegenständen oder auch mit Ländern, Städten und Regionen. Und ihr wisst ja, wir sind große Südtirol-Fans, werden vielleicht dieses Jahr auch nochmal hinfahren. Vor allem, weil auch unsere Freunde von der Geosaison im Maiheft 2021 Südtirol so abfeiern, mit Bildern, mit tollen Texten und einem tollen Porträt über Simon Messner. Das ist der Sohn von Reinhold Messner. Jetzt schon wieder so eine Ikone. Und Simon Westner, der lebt in Südtirol, also da, wo die anderen gerne Urlaub machen oder reisen. Und das finde ich eine super Story. Und dazu gibt's noch einen tollen Service-Part über Südtiroler Seitentäler, die auch wir gar nicht so auf dem Schirm hatten. Das ist toll. Das sind tolle Alternativen. Und, das will ich noch kurz sagen, ähnlich inspirierend fand ich das Interview mit der Umweltpsychologin Jessica Berneiser in der Grünzone der Geosaison. Da geht es um Terranes Reisen. Terran ist so ein neuer Begriff, das ist quasi so das Pendant zu vegan in der Ernährung. Terran ist das auf dem Boden bleibende Reisen, also Reisen ohne Fliegen. Also es ist sehr, sehr spannend, das und viel mehr in der neuen Geosaison, das wollte ich noch einfach so smart mit rein droppen. Und Grüße nach Hamburg zu unseren Freundinnen und Freunden da.
Cool. Ja, und Grünzone, ich meine, damit kennt sich ja mindestens Masimodo auch aus.
Yeah. Also
eine Künstlerform von Marten bzw. Ja. Materia. Ansonsten sei noch gesagt, es gibt ein paar Bilder auf unserem Instagram-Kanal und auf unserem Facebook-Kanal und auch auf unserem Blog von Materia mit Teilen seiner Fänge, also seiner Catches, seiner Sachen, die er beim Angeln gefangen hat.
Das sind
teilweise aus Glumien. Das ist so krass. Ja. Tolle Bilder und auch Bilder, die ich gar nicht so kannte von ihm. Also auch wieder ein ganz anderer Blick auf den Menschen. Das ist uns ja auch immer wichtig, dass man irgendwie das ganze Bild von Menschen so erfährt und beziehungsweise auch mindestens das Reisebild. Das rundet das so ab. Also mich hat das echt nochmal geflasht, als er uns die Bilder geschickt hat. Vielen Dank nochmal für die Bilder. Und ansonsten sei gesagt, Niemand bringt Marten um, ist die aktuelle Single. Wie gesagt, da steckt ganz, ganz viel Reise drin. Barbados und so weiter, all das, was wir gerade gehört haben. Und ich habe ehrlich gesagt seitdem auch Materias sein Angler-Account abonniert. Der hat mich bei Instagram Angel-Account, neben seinem Haupt-Account. Den findet ihr, wenn ihr ihn sucht. Das ist jetzt einfach mal eine Suchaufgabe. Und ich habe tatsächlich auch abonniert, das wollte ich dir noch erzählen, Michael, es gibt so einen Account, Fish Columbia heißt er. Das ist so die Vereinigung, mit der Materia so angeln fährt.
Ah, okay.
Total abgefahren. Also schicke ich dir nachher mal rüber. Also da siehst du Fische und da siehst du halt Leute. Das ist vor allem reisemäßig total interessant, weil die wirklich in Gegenden fahren, die total abgedreht sind und weit weg und all das, was wir suchen. Abenteuer. Also ja. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Für uns war das besonders, für uns war das toll. Es war wirklich eine besondere Folge. Wir hoffen, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Und nochmal ein großes Wow von mir. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke nochmal an Marten und danke an euch. Und wie immer, folgt uns gerne auf Instagram, auf Facebook. Wir sind auf YouTube. Und mehr zu Marten und dieser Folge gibt es natürlich auf unserem Blog Reisen, Reisen, der Podcast. Da findet ihr alles. Und natürlich freuen wir uns auch über Sterne bei Apple oder folgt uns auf Spotify. So viel sei noch gesagt. Wo immer ihr jetzt seid, was immer ihr jetzt macht, haltet durch und euch alles Gute.
Passt auf euch auf, wir brauchen euch noch. Bis dann.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.